und kommt in eine Weiterbildung und dort lernt sie, wie Manipulation funktioniert, ja, und lernt dann die harten Bälle zu spielen. Aha. Und das wird dann aber vor Ort auch durch den Trainer demonstriert und es wird eine Person aus dem Kreis vor allen Leuten manipuliert und in die Enge gedrängt und genötigt.
Diese Szene hat mich ganz besonders berührt. Du bist in einer Folge von Weiterdenken, der Interview-Podcast von und mit Svenja Hofert. Und dieses Mal geht es fast 90 Minuten um das Thema Narzissmus und Führung. Und ja, mein Motto ist Weiterdenken und das bedeutet etwas tiefer hinter die Kulissen schauen und das Thema wirklich ergründen. Wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann freue ich mich, wenn du das jetzt tust. Weitere Informationen zu meinen Gästen und zu mir findest du in den Shownotes. Und jetzt geht's los. Hier im Studio sind heute zwei Männer, die sich mit Narzissmus. Ihr habt ein Buch geschrieben und dieses Buch ist, glaube ich, sogar heute auf dem Markt. Ganz frisch. Ja. Darüber verrate ich euch später mehr, aber erstmal über euch beide. Wer macht den Aufschlag? Wer stellt sich zuerst vor? Pablo, du bist links von mir.
Sehr gerne. Ja, ich bin Pablo Hagemeyer, ich bin Psychiater und Psychotherapeut und selbsternannter Narzissmus-Erfahrener und Kenner und therapiere hoffentlich hilfreich und wirksam Menschen mit Persönlichkeitsstörungen, schwerpunktmäßig seit 10 Jahren in meiner eigenen Praxis. Was muss man noch wissen? Ich habe ein Buch geschrieben, das hat sich genannt und nennt sich immer noch Gestatten, ich bin ein Arschloch, 2020 erschienen, als Aufschlag zur Selbstreflexion über narzisstische Seiten. Meine eigenen und die des Lesers und der Leserin.
Eigenen, die subklinisch sind. Also darüber sprechen wir vielleicht nochmal. Genau, und Ramzi? Stellst du dich?
Oh, ja, Ramzi Fatfuta ist mein Name und ich bin Psychologe vom Hintergrund und Neurowissenschaftler, aber ich würde eher sagen, die psychologische Seite dominiert und ich bin in das Thema Narzissmus reingerutscht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal in dem Kontext verwende, aber ich habe vor 15 Jahren angefangen, mich mit Narzissmus zu befassen im Rahmen meiner Promotion, später im Rahmen meiner Habilitation und jetzt arbeite ich seit knapp 10 Jahren in der freien Wirtschaft mit gehobenen Führungskräften. Ich möchte mir nicht anmaßen zu sagen, dass sie alle narzisstisch sind, aber es ist hilfreich, diese Persönlichkeitszüge auf jeden Fall gut zu verstehen, wenn man mit dieser Zielgruppe zusammenarbeitet.
Das soll ja auch der Schwerpunkt in diesem Podcast sein. Wir wollen also Narzissmus mit Führung verbinden und sowohl die Perspektive einnehmen von denjenigen, die führen, als auch die Perspektive von denen, die geführt werden. Und dafür würde ich ganz gerne einsteigen mit einem Verständnis für Narzissmus. Also, was ist das überhaupt? Es ist ja wahnsinnig viel unterwegs. Es gibt eine Flut von Büchern. Ich allein habe, glaube ich, 25 gelesen. Also angefangen von Alice Miller und so alles Mögliche. Ich glaube, jedes Jahr erscheinen neue Bücher und euers ist insofern besonders, als es zwei Perspektiven verbindet. So viel möchte ich hier verraten. Aber das entbindet uns nicht davon, das mal zu definieren. Was ist denn das? Wer mag einsteigen?
Also es gibt ja ganz viele Definitionen. Das ist ja so ein besonderes Unikum von Narzissmus. Auch passend zum Thema. Aber die wissenschaftliche Minimaldefinition ist eben, dass es ein ungerechtfertigter Anspruch auf Selbstbedeutung ist. Und das Zauberwort an der Stelle ist ungerechtfertigt, weil diese Menschen eben glauben, dass ihnen etwas zusteht oder mehr zusteht, als die Person oder die Situation es eben zulässt. Man geht in ein Restaurant und erwartet quasi sofort als erstes einen Tisch zu bekommen, obwohl da vielleicht noch viele, viele Gäste warten. Und das ist eben dieser ungerechtfertigte Anspruch. Anders wäre es, wenn es einen legitimen Anspruch gibt, nämlich wenn ich eine Reservierung habe, dann kann ich schon quasi darauf verweisen, naja, ich habe ja einen Tisch zu 20 Uhr, wie sieht's denn aus? Und das finde ich ist ganz charmant, weil es relativ kurz und knackig ist und im Wesentlichen diesen, ja, relativ komplexen Begriff ganz gut umreißt.
Pablo, magst du was hinzufügen?
Ich zitiere an der Stelle immer sehr gerne Erich Fromm, der sagt, Narzissmus ist die Selbstaufwertung bei gleichzeitiger Herabwürdigung oder Entwertung des anderen. Also es ist eine sekundenschnelle Wahrnehmung und Verarbeitung und Ausagierung, ein Handeln, in dem man sich selber höher, größer, toller, strahlender macht und im selben Augenblick den anderen in den Schatten stellt.
Jetzt fällt mir gerade eine Szene ein von einer Tante. Der war ich in Wien in einem Restaurant, lange Schlange, also bestimmt 25 Menschen. Und sie hat gesagt, nee, da muss ich mich nicht drum kümmern, und ist sofort nach vorne gegangen und hat sowas gesagt wie, sie kennen mich seit 1976. Ist das jetzt narzisstisch oder ist das die Situation?
Wenn man diese Definition heranzieht, dann ist es ja sozusagen ihr persönlicher Maßstab, an dem sie jetzt die Situation bewertet, weil sie sagt, man kennt mich ja schon relativ lange. Das bedeutet, ich habe das Recht, den Anspruch, hier bevorzugt behandelt zu werden. Aber der Restaurantbesitzer oder die Kellner, die da sozusagen arbeiten, die haben vielleicht eine ganz andere Maßgabe, nämlich die Schlange einfach abzuarbeiten, wer da sozusagen kommt, oder Leute ihrer Reservierung reinzulassen. Und ich finde, das demonstriert ganz schön, dass es ein individueller Maßstab ist, anhand dessen aber auch alle anderen gemessen werden. Nämlich jeder hat sozusagen meinem Maßstab zu folgen. Ich definiere den Maßstab und definiere auch, für wen er gilt und für wen nicht.
Okay.
Es hat auch was Unangenehmes, nicht? Also es ist vielleicht schillernd, wenn sie dann auftritt. So sehe ich sie gerade irgendwie, ne?
Ist auch sehr schillernd, ja.
Grandios, und auch viele würden ihr wahrscheinlich sofort den Weg frei machen und sagen, selbstverständlich. Aber insgeheim denken die auch, da kommt wieder die Nervensäge, oder andere sind wirklich verärgert, nicht? Und andere stellen sich sogar vielleicht in den Weg. Weiß nicht, ob das in Wien war. Wo spielte die Szene? In Wien?
In Wien.
Ja, also da werden sich nicht so viele in den Weg stellen, nicht wahr? Aber der Charme öffnet, und der erste Eindruck ist auch großartig. Wenn sie jetzt schon 10-mal dort aufschlägt in dem Restaurant, wird man sie hassen irgendwann. Also man löst langfristig doch sehr unangenehme Gegenreaktionen aus bei normal strukturierten Menschen. Also das wird einfach unangenehm über die Zeit. Manchmal sogar schon der erste Moment. Aber der Alltagsnarzissmus, vielleicht auch wichtig zu sagen, ist halt ein Riesenspektrum. Wir haben von bis, und deshalb passt manchmal wie so ein Horoskop, ne? Passt dann doch immer jeder da irgendwie rein. Und das ist halt irgendwie der Trend unserer Zeit, die ja sehr psychologisiert. Ne? Alles ist irgendwie eine Diagnose. Das ist eigentlich nur das Ticket, um sich da, das haben wir mal auch so aufgeschrieben, um sich sozusagen ein First-Class-Ticket zu sichern zur Selbstreflexion. Das kann nur ein Aufhänger sein.
Ihr habt in dem Buch eine schöne Übersicht von 5 Punkten, und ich glaube, Selbsterhöhung kommt da drin vor. Ne? Also es ist so eine Art, also es ist nicht dargestellt als Stufe, aber es sind so so eine Art Checkliste, die fand ich sehr hilfreich. Mögt ihr mir die mal erklären, und nicht nur mir, sondern den Hörer und Hörerin?
Also ist das die OKBUB?
Ist noch nicht OKBUB. Das
Modell? Das sind ja auch 5 Kriterien.
Das
oder
sind auch
Hammer.
5, da komme ich später. Super spannend übrigens, aber komme ich später nochmal drauf. Das ist im ersten Teil des Buches. Also
ja. Ich glaube, du meinst diese 5 Stufen, diese Orientierungslogik sozusagen, anhand derer man Narzissmus quasi auch erkennen kann. Und die erste Stufe ist die der Selbstfürsorge.
Ja.
Das ist etwas relativ, ein Ausdruck einer reifen Persönlichkeitsstruktur, dass, wenn man sozusagen feststellt, hier wird vielleicht meine Grenze überspannt, dass man auch sagt, nee, das ist jetzt, ich sorge jetzt für mich selbst, ne? Die nächste Stufe ist ein bisschen härter. Das ist vielleicht die Tante, die der Selbstbehauptung, man hat eine lange Schlange und ist vielleicht ungeduldig, will sein Stück Kuchen, vielleicht Sachertorte essen und sagt, nee, also ich warte jetzt hier bestimmt nicht so lange. Da kommt sozusagen dieses dominante Stärke hervor. Die nächste Stufe ist die der Selbstinszenierung. Das kann vielleicht passieren, wenn der Tante dann sozusagen der Zutritt ins Café verweigert wird oder der Oberkellner sich dann meldet und sagt, nee, also tut mir leid, Sie müssen hier warten. Ne? Dann wird ja dieses Bedürfnis nach Bewunderung oder nach Achtung, nach sozusagen mein Maßstab muss hier gelten, ja so ein bisschen in Frage gestellt. Und dann kann die eben sehr theatralisch werden vielleicht oder sich aufspielen. Und dann geht es weiter. Das ist dann die Stufe der Selbstüberhöhung. Das ist das, was Pablo gerade gesagt hat. Also ich erhebe mich und sage, ich bin doch was viel Besseres als ihr. Ja, ihr Fußvolk sozusagen hier. Ich warte nicht. Genau. Und dann die letzte Stufe ist die der Selbstvergötterung in Anführungsstrichen. Das ist dann, um auch mal wieder ein Modewort zu benutzen, die toxische Variante. Das geht dann schon fast eben in das Klinische über. Das ist ja, kann man auch so als Spektrum verstehen. Na, am Anfang sind eher so subklinische Aspekte, die sich dann immer weiter aufschaukeln hin zu einem klinischen Vollbild sozusagen.
Heißt, Selbstfürsorge ist gesund?
Also würde ich jetzt so sagen, ja. Mhm. Also für sich und auch wir haben ja auch gesagt, Narzissmus, ein gewisser Narzissmus ist ja uns allen sozusagen innenliegend, um auch Mitya Back nochmal zu zitieren, es ist eine Persönlichkeitseigenschaft. Das heißt, dass wir als Menschen, dass es uns nicht so ganz unwichtig ist, wie wir leisten oder dass wenn wir etwas gemacht haben, dass wir vielleicht auch dieses Bedürfnis haben, dass es gespiegelt oder gesehen wird, das ist zu einem gewissen Grad auch normal und auch sozusagen dafür in Anführungsstrichen zu sorgen, dass es gesehen wird, ist auch normal. Ja, das ist im Rahmen dieser Selbstfürsorge auch Ausdruck einer gesunden Ich-Struktur, als wenn ich jetzt in dieses völlig Selbstunsichere abgleite und sage, ach naja, was ich geleistet habe, ist nichts wert oder mir ist es egal, wie ich gesehen werde. Das ist dann sozusagen das andere Extrem.
Also ich finde das sehr hilfreich, sich da mal selbst einzustufen, empfehlenswert. Wir sind noch beim Verstehen von Narzissmus und eine häufige Unterscheidung, die ihr auch macht, ist die zwischen, oder die Wissenschaft macht schlicht und ergreifend, ist die zwischen vulnerablem und grandiosen Narzissmus. Also mein kleines Beispiel, gefühlt geht das in Richtung grandios, oder?
Ja, ja. Würde ich sagen. Ja.
Sofort.
Wie erkennt man diese beiden Formen und wo ist der Unterschied? Also ihr habt das auch sehr schön neurobiologisch noch erklärt, aber wo ist der Unterschied auf der Verhaltensebene?
Der Vulnerable, achso, ich kann ja kurz, dann kannst du mich wieder einsortieren. Der einen hohen neurotischen oder einen hohen Neurotizismusanteil hat. Das heißt, übersetzt ist er sehr ängstlich, kritiksensitiv. Da würden wir die Kränkungswahrscheinlichkeit, die ist da extrem erhöht, einordnen. Kränkung war übrigens lange in der Debatte, ob das überhaupt ein Narzissmuskriterium ist. In der ICD ist es eigentlich so als problematisches Verhalten als Neurotizismus dann noch mit aufgegriffen. Aber in der ICD-10, also in der Klassifikation, die wir bisher immer hatten, war es dann doch eher sehr diskutabel. Aber diese neue Gruppe, wenn man so will, der Vulnerable, der erst später auch dazu kam in der Karriere des Narzissmus in der Diagnostik, der ist halt eher sehr sensitiv und sehr sensibel und der ist auch eher so verhalten und gar nicht so sehr derjenige, der sich so zeigt. Ne? Also der operiert eher so über Vermeidung von Kritik, Vermeidung von Berührung dieser narzisstischen Wunde und wirkt dadurch auch gar nicht so narzisstisch zunächst. Ne? Der ist aber doch dann irgendwie, ne, so insgeheim, doch hat er dieses Anspruchsdenken, diese Legitimationsperspektive, ne, und wünscht dann doch insgeheim viel mehr Wertschätzung und Anerkennung, als man erahnen möchte. Und wird dann sehr unangenehm. Und der Grandiose ist, den haben wir ja schon geschildert, der ist eben sehr selbstsicher im Auftreten, strahlt, packt auch mal die Ellbogen aus. Das ist sowas, wie Mitya Back eben beschreibt. Also kann auch unangenehm werden, dominant, führungsstark, initiativ. Ne, und lässt Kritik eher an sich abperlen. Also da haben wir eher so diese Teflon-beschichteten, großspurigen, auch agentischen, nicht? Also das ist auch ein Wort, was man da auch oft benutzt, die also sehr handlungsorientiert sind.
Die auch sehr erfolgreich oft sind, ne?
Das zahlt doch ein, genau. Sie werden halt auch, wie ich dann auch da gesehen in diesen Führungsrollen. Und in Bayern sagt man, da scheißt man sich auch nichts, ne? Also die haben wirklich Bock, dann auch Führung zu übernehmen, selbst wenn sie gar nicht so kompetent dann doch vielleicht sind, aber sie machen so den Eindruck und die anderen glauben das dann auch. Und das hilft, ne, weil man schnell dann auch entscheiden kann, wenn andere noch nachdenken und überlegen, sind die schon ganz vorne dabei und haben die Entscheidung auch für sich gekapert und ziehen das auch durch. Ne? Das ist so groß. Die haben also diese Großartigkeitsidee des eigenen, der eigenen Grandiosität, ne? Das ist so in ihrer DNA. Das ist ganz automatisch bei denen. Also die zweifeln kaum und der Vulnerable ist doch stark immer am Zweifeln und hält sich zurück und ist so immer auf der Lauer, hat so eine Sorge vor Angriffen, ist auch eine starke paranoide Komponente auch so ein bisschen drin, ne? So stark misstrauisch.
Ja, Vulnerable nicht ganz so häufig in Führung, kann man das sagen? Und der Grandiose häufiger? Oder sind die beide eher prädestiniert auch für Führungspositionen?
Er würde gerne noch ergänzen, dass man nicht denken sollte, dass das zwei getrennte Typen sind. Also Wir haben ja gerade über die Unterschiede gesprochen. Beide haben aber einen gemeinsamen antagonistischen Kern. Also das ist sozusagen dieses feindselige, was nicht immer sichtbar ist, aber zwischenmenschlich abwertende. Das ist schon sozusagen beiden Facetten gemeinsam, auch das Thema Anspruchsdenken. Und beide Facetten sind auch oft innerhalb einer Person zu finden. Man hat beispielsweise herausgefunden, dass vor allem bei einer hohen Grandiosität, ich möchte jetzt nicht nochmal die Tante bemühen, aber vielleicht nehmen wir eine Führungskraft, die sozusagen total bunt schillernd, charmant und so weiter, dass man gerade bei einer hohen Grandiosität auch wieder vulnerable Aspekte findet und dass das auch innerhalb von Situationen sich wandeln kann. Also beispielsweise bei negativem Feedback zum Beispiel, ne? Also ich finde, ich bin toll und so weiter und dann habe ich irgendwie eine Vorstandspräsentation oder einen Pitch bei einem Kunden und kriege dann irgendwie ein negatives Feedback und dann kommt sozusagen, kickt das in diese vulnerable Facette und dann kann sozusagen der Luftballon platzen und man fühlt sich total leer, zieht sich zurück und hinterfragt sich eigentlich komplett, obwohl man vielleicht noch ein paar Sekunden vorher dachte, man ist sozusagen hier der King und wer, wenn nicht ich, sozusagen, ja.
Okay, das ist wichtig. Beide Anteile kann man in der gleichen Person finden und das kann man gar nicht so strikt voneinander trennen. No. Ja. Dann möchte ich nochmal zu der Führungsfrage zurückkommen. Es ist ja so, das hatte ich in dem Interview mit Mitya Bak auch, der hat gesagt, viele narzisstisch angetriebene Persönlichkeiten sind sehr erfolgreich, sind gut in Führung, sind auch gut in Veränderung, zumindest in der ersten Phase. Was würdet ihr dazu sagen? Also gibt es da vielleicht Zahlen? Also die habe ich, glaube ich, im Buch nicht gelesen.
Das ist schwer zu quantifizieren, muss ich ehrlich sagen. Also was wir wissen ist, dass es unter Führungskräften einfach häufiger anzutreffen ist. Und ich bemühe hier gerne dieses Können, Wollen und Dürfen-Modell, das vielleicht viele auch aus dem Coaching kennen, weil hier sozusagen man das ganz gut erklären kann. Also es kommt ja aus dem Performance-Management, wenn das Können, also die Kompetenz hoch ist, das Wollen, also die Motivation zu führen hoch ist oder Motivation zu leisten hoch ist und das Dürfen, also die Rahmenbedingungen auch korrekt sind, dann kann man sozusagen die Bestleistung zeigen. Und beim Narzissmus ist es so, dass das Wollen, das ist sozusagen der motivationale Aspekt, ist sehr hoch ausgeprägt, weil narzisstische Personen haben ein starkes Führungsmotiv. Und wenn man das nochmal runterbricht, haben sie ein hohes Leistungsmotiv oder sie wollen auch leisten, haben ein hohes Machtmotiv und das ist auch gar nicht negativ gemeint, sondern da geht es darum, sie wollen gestalten, sie wollen auf andere Einfluss nehmen, sie wollen Ergebnisse erzielen, dafür brauche ich eben auch die legitimierte Macht und die Motivation, positive Beziehungen zu gestalten, ist eher niedrig ausgeprägt, was ja für Führungskräfte auch wichtig ist, weil man muss ja auch nicht jedem gefallen, sondern man möchte ja seine Ziele durchsetzen und im Zweifel sollte es einem egal sein, ob man jetzt dafür irgendwie negativ bewertet wird. Das heißt, diese Wollen-Domäne ist hoch, die Dürfen-Domäne ist auch hoch, weil, und das hat Pablo gerade gesagt, diese Menschen werden von anderen auch als prototypische Führungskräfte wahrgenommen, weil sie eben durchsetzungsstark sind, charismatisch und so weiter. Das heißt, die Lesart dieser Menschen ist schon, das ist jemand, der kann das, der packt das. Und deswegen durch diese Zuschreibung in Auswahlverfahren oder Assessment Center oder wie auch immer, sagt man, die Person, die sollte das machen, die wird das schon irgendwie hinbekommen. Ja, und was bleibt übrig? Die Können-Domäne, die ist entweder durchschnittlich ausgeprägt, also man hat nicht gefunden, dass narzisstische Führungskräfte zwingend besser sind als sozusagen Nicht-Führungskräfte. Aber weil die anderen beiden schon so hoch ausgeprägt sind, passiert es quasi natürlicherweise, dass die in diese Führungspositionen aufsteigen.
Da kommen wir später. Was man damit machen sollte, kommen wir später. Wir wollen erstmal ergründen, was ist Narzissmus, das versuchen zu verstehen. Haben jetzt schon einige Aspekte. Ich würde nochmal auf den Grundton eures Buches zu sprechen kommen, das nämlich aus meiner Sicht zwei Perspektiven vereint, die anscheinend schwer vereinbar sind. Also die wissenschaftlich-psychologische und die psychodynamische. Ich selbst bin mehr oder weniger Zufall in so ein Wespennest gestochen, weil ich diese wissenschaftliche Perspektive mal gleichwertig zu der psychodynamischen behandelt habe. Und mein Podcast-Gesprächspartner Klaus Eidenschink, den ich toll finde, grandios, ja, also ich mag ihn sehr. Tolles Interview hier, könnt ihr es auch hören, hat das irgendwie diese empirische wissenschaftliche Art so, hat sich darüber geärgert, ja, dass man auf diese Art und Weise Narzissmus sozusagen wissenschaftlich, statistisch festlegt. So. Deswegen fand ich das so super, dass dieses Buch diese anscheinend, jedenfalls ging es mir so, unvereinbaren Perspektiven miteinander verbindet, auf eine sehr vernünftige und handlungsorientierte Art und Weise, finde ich. Also wie seht ihr das so? Weil ich glaube, Pablo, du kommst ja eher aus dem Psychodynamischen und du eher aus dem klassisch, in Anführungsstrichen, Wissenschaftlichen.
Mhm. Wobei der Psychodynamiker an der Stelle sagen würde, Moment, psychodynamisch ist klassisch. Also die Freudschen, die Erben des Herrn Sigi Freud sind ja sehr, sehr psychodynamisch, auch sehr narrativ. Man sagt auch der Märchenonkel Sigi. Und diese Aspekte haben sich ja weiterentwickelt über Schüler von Sigmund Freud, unter anderem C.G. Jung, der, das muss man auch erwähnen, später in Verruf geriet, weil er sehr mit den Nationalsozialisten an der einen oder anderen Stelle sympathisierte. Deshalb ist er so ein bisschen so intellektuell, zumindest hat er so eine gewisse Toleranz entwickelt denen gegenüber, hat sich aber dann davon wieder distanziert und auch jüdischen Ärzten und so geholfen, Menschen geholfen. Aber die Schüler von Freud, die Psychodynamiker, die natürlich auch noch viele weitere andere Traditionen etabliert haben, bis hin zu die moderne Therapieform, wie wir finden es überall wieder. Ja? Also die Wissenschaft bestätigt eigentlich das, was so die Psychodynamiker so in ihrer blumigen Sprache und ihrer erzählerischen Art irgendwie auch schon immer andeuteten. Wir können nochmal auf die Kränkung zurückgehen und auch auf das narzisstische Phänomen an sich. Also das war schon früh eine Abartigkeit, nicht? Also eine Selbstliebe, eine abartige Selbstliebe, eine Erotomanie anfangs, und dann wurde es immer mehr operationalisiert, würde man vielleicht heute sagen. Also es wurde immer feiner destilliert. Und das ist, was wir in dem Buch ja machen. Wir nehmen also die Moderne der Psychodynamik, das ist eben die Operationalisierung. Das heißt, Begriffe werden sehr klar definiert, die eher so einen narrativen Kontext haben, was sie denn wirklich meinen, und werden dann geclustert. Das heißt, man misst dann einfach durch Gespräche, durch aufwendige Fragebögen, die nicht nur Selbstauskunftsfragebögen sind, sondern auch Fremdbeurteilungsfragebögen, versucht man diese Begriffe oder diese Definitionen zu fassen. Und mit diesen kann man dann wiederum stichprobenartig, eben wenn man diesen Begriff beschreibt, dann in dem Zusammenhang komplexe Zusammenhänge, auch tiefgreifendere, weil die dann darauf aufbauen, auf diesen komplexeren Themen definieren und benennen. Und so haben wir eine gemeinsame Definition und Sprache durch diese Operationalisierung. Und dasselbe haben wir eben auch probiert, jetzt hier mit unserem Buch einige Begriffe zu destillieren, die aus der klassischen Wissenschaft, Svenja, wie du sagst, also aus dem, was Ramsey und andere machen im Messen dieser Verhaltensweisen und im Fragen, runtergebrochen eben auf so eine Fünf-Finger-Regel. Und damit kommen wir, glaube ich, ganz gut, weil wir auf der einen Seite oberflächlich sehen, diese Verhaltensweisen, also verhaltenspsychologisch, sehr klar sagen können, das ist es, und quasi operationalisiert, also als Cluster hinter diesen Begriffen, sind dann diese komplexeren Verhaltensweisen, die bis hin zu dann, das führen wir dann auch auf, C.G. Jung'sche Denkmuster wie der Schatten oder solche Dinge, die uns dann doch plötzlich ereilen. Genau, Dinge, die uns ereilen, die damit vielleicht verborgen sind, nämlich in unangenehmen Dingen, die wir nicht sein wollen. Wir wollen nicht paranoid sein, wir wollen nicht übertrieben misstrauisch sein, aber Menschen mit narzisstischen Tendenzen sind übertrieben misstrauisch und deshalb ist dieser Marker eben mit drin. Und das Phänomen ist ja das, oder der Irrtum ist vielleicht zu viel zu messen, bedeutet ja nicht, dass es noch was anderes gibt, was wir nicht sehen. Und das ist ja auch ein Jung'scher Ansatz, nämlich wenn wir uns nur einseitig beschäftigen mit dem, was wir sehen, werden wir sehr viel übersehen. Nicht? Also wenn wir nicht hinterfragen, bezweifeln, was wir da eigentlich tun und messen. Und so haben wir das eben versucht zu mischen. Und ich glaube, einmal das erste und das zweite Kapitel sind da sehr klar und das ist auch sehr hilfreich. Und dann gehen wir so ein bisschen ins Trübe und versuchen da eine Struktur zu bringen. Eben diese Dynamiken, die individuell, aber auch kollektiv in Unternehmen natürlich genauso wie vielleicht in der Gesellschaft, aber wir wollten ja die Unternehmen mal durchleuchten und die einzelnen Abteilungen und wie die übereinander reden. Und wenn etwas nicht gesagt und nicht ausgesprochen wird, dass es ja trotzdem wirksam ist und da ist. Und das ist, glaube ich, der Blick der Psychodynamik auf das Ganze.
Ja. Ich finde, das, was Herr Eidenschink sagt, ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel dafür, wie diese Phänomene auch grundsätzlich, glaube ich, gesehen werden. Also ich kann das wirklich absolut verstehen. Und so denken viele, ja, dass das sozusagen getrennte Sphären sind. Das erinnert mich so auch grundsätzlich an diese Schulentrennung. Ne? Also es gab es ja auch früher die Psychoanalytiker oder die eben die dynamischen Ansätze verfolgt haben. Und dann irgendwann kam die kognitive Wende. Dann kamen sozusagen die Verhaltenstherapeuten, die gesagt haben, so, und jetzt überführen wir quasi das Verhalten einer Situationsanalyse und beobachten und so weiter. Und dieses Schulendenken eigentlich in ganz vielen Bereichen. Ja, ich finde es gerade in unserem Kontext, Svenja, so Personal, gibt es das ja auch, ne, dass bestimmte Bereiche einfach nicht miteinander reden. Ich habe Herr Pablo sozusagen kennengelernt, in Anführungsstrichen, als ich das erste Buch über Narzissmus geschrieben habe, das sozusagen auch sich mit der Arbeitswelt befasst. Und da habe ich eigentlich viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede festgestellt. Denn wir blicken sozusagen aus komplementären Perspektiven auf ein und dasselbe Phänomen. Und unser Ansatz war es dann zu sagen, hey, warum sollten wir das eigentlich trennen? Weil das, was du da machst, ja, das finde ich total spannend. Das ist hier eine Lücke, die ich habe. Und ich habe hier vielleicht auch noch ein paar Sachen in meiner psychologischen Trickkiste, die für dich hilfreich sind. Und so ist das Ziel gewesen, aus diesem Schulen-Silo rauszukommen und eigentlich zu sagen, wir verbinden das und suchen Synergien, um dieses wirklich extrem komplexe Phänomen Narzissmus, weil es ist ja nicht nur was Individuelles, sondern auch was in der Gesellschaft, also kollektives Vorkommende, dass man das damit eben besser versteht. Das ist meine persönliche oder unsere Philosophie. Ja? Je komplexer ein Thema ist, desto mehr muss man aus dem Silo heraustreten und in diesen Zwischenräumen, zwischen den Schulen in Anführungsstrichen, sich bewegen.
Ich glaube, wir müssen vielleicht für die Zuhörerinnen nochmal erklären, was genau die Unterschiede sind. Weil ich glaube, wer jetzt sich nicht näher damit beschäftigt hat, vielleicht sagt, was ist das jetzt, Psychodynamik? Und hier, ich hatte klassische Psychologie genannt und du kognitive Wende. Vielleicht, wenn man es wirklich auf einen Punkt bringt. Also was ist Psychodynamik und welcher Wert für die Erkenntnis von Narzissmus kommt aus der Psychodynamik und welcher Wert Erkenntnis kommt aus der wissenschaftlichen Psychologie, die ja misst, ja, zum Beispiel. Also wenn man das vielleicht nochmal klar macht, weil ich glaube, es ist so oft auch so, der hat recht. Und das hat oft damit zu tun, dass man gar nicht so richtig versteht, dass es die Brille ist, aus der jemand schaut und diese Brille verbunden ist mit einer Art und Weise, auf einen Ausschnitt der Wirklichkeit zu gucken. Ne? Und vielleicht kann jeder von euch dann nochmal kurz für ja, Menschen erklären, die das nicht studiert haben oder sich damit nicht so beschäftigt haben.
Ich kann ja anfangen mit der Ecke Psychodynamik. Also fangen wir an, wie würden Kritiker über die Psychodynamiker sprechen? Fangen wir vielleicht so mit an, weil da kann man es vielleicht ganz gut sehen. Es ist in der Tradition der Psychoanalyse. Das bedeutet, es ist ein Blick, ein individueller Blick in den einen Fall, der dann durchgearbeitet wird durch eine sogenannte Redekur, die im 1:1 mit dem Analytiker geschieht. Und es ist eine intensive Beziehung, die auftritt mit Übertragungsphänomenen, das heißt mit Projektionen. Also Anteile des Klienten, des Patienten übertragen sich auf den Analytiker und der Analytiker erfährt das in sich und ist über sich im Klaren, was er eigene psychische Anteile hat im Sinne von Gedanken, Erfahrungen, Bilder, Erinnerungen. Und diese muss erkennen, das heißt in sich erlebter Resonanzphänomene, auch eigene Übertragungen auf den Klienten. Also er selbst erlebt in sich ein Gefühl von vielleicht Zuneigung oder Abneigung zu dem Klienten und kann das dann aussprechen und den Klienten fragen, was er denn damit gemeint hat oder wie das denn ist und korrigierende Erfahrungen machen. Und der Klient macht das auch mit ihm. Also es ist so ein wechselseitiges Phänomen und die Idee ist, dass der Analytiker kompetenter ist als der Klient in dem Moment. Ja? Also Dinge im Klienten noch erwachen müssen oder sich entwickeln müssen, weil sie dort noch regressiv sind. Das heißt, noch zu infantil, zu kindisch, zu unreif angelegt oder vielleicht verdrängt, verborgen, verloren gegangen, wie auch immer sind, nicht da sind. Und wenn die Analyse dann vorbei ist, weiß sozusagen der Klient viel mehr über sich selbst im inneren Leben und wie er sozusagen emotional, gedanklich strukturiert ist und wie er auch auf andere wirkt. Ja, also er erlebt natürlich zwischen den Terminen das normale Leben und kommt dann mit diesen Erfahrungen wieder zurück und hat so Einfälle, also so ein strömendes, ein fließender Prozess, der ganz im Inneren passiert. Und die größte Erkenntnis meiner Meinung nach ist, oder die Kritik daran ist, dass es nur ein Fall quasi ist, ja, der da verhandelt wird. Und daraus zu extrapolieren, dass das bei allen so ist, das war das Wagnis von Sigmund Freud. Er hat gesagt, es ist wirksam, jeder hat es. Wir müssen nur verstehen, in welchem Stadium befinden wir uns in unserer psychosexuellen, es war damals sehr psychosexuell konnotiert. Heute würden wir Individuationsprozess dazu sagen. Wir sind in der Entwicklung als Mensch. Und das ist natürlich von außen, wenn man da wissenschaftlich irgendwo was greifen will, dann landet man im Nirvana, weil das ist nicht fassbar. Es ist ein Phänomen, Analyse. Es ist keine klare 1+1=2, sondern es ist ein fantastischer, schwebender Prozess. Daraus entwickeln sich natürlich ganz viele Schulen, die dann dieses als Impuls aufgreifen und dann immer konkreter werden, immer messbarer, immer empirischer werden. Und es sind immer heute noch spürbar. Ich habe ja auch viele Weiterbildungen. Ich bin ja nicht nur Tiefenpsychologe, sondern auch habe dann Hypnotherapie, EMDR, also verschiedene andere Methoden, die auch systemisch oder auch kognitiv die alles verbinden. Und man sieht, dass diese Grundideen des Unbewussten, des Wirken aufeinander, der therapeutischen Beziehung, dass diese Dinge wirksam sind. Egal, ob wir darüber einen kognitiven empirischen Raster legen. Ne? So. Und das ist die Kritik des Analytikers an der kognitiven Psychologie, dass die es zu sehr reduzieren auf so ein paar messbare Dinge. Aber es ist viel größer. Es geht um menschliche Begegnung in der Psychodynamik, vielleicht zu reduzieren.
Genau, das ist, wer das vertiefen möchte, ne? Narzisstische Not, so nennt das Klaus Eidenschink. Ne? Also es geht ja auch um Bedürfnisse und letztendlich auch die wechselseitige Beziehung in der Therapie oder im Coaching. Das ist die eine Perspektive und die andere Perspektive, Ramsi, vielleicht magst du die mal erläutern. Also wie sieht die eigentlich aus?
Ja, und ich würde da gerne an Pablos Perspektive anknüpfen, weil in der Psychodynamik ist sozusagen der Therapeut oder die Therapeutin das Messinstrument. Das heißt, wenn ich in Beziehung zum Klienten trete, dann entsteht ja etwas, da ist eine Beziehung und ich gucke sozusagen durch die Übertragung oder Gegenübertragung, was passiert da eigentlich? Es ist eine Projektion, eine Abwehr, wie auch immer. Und in der empirischen Psychologie nutzt man andere Messinstrumente. Das fängt beim Fragebogen an, also ein klassischer Narzissmus-Fragebogen, wo sozusagen die Theorie dahinter ist, dass Menschen über ihre Phänomene oder ihre Persönlichkeit auch berichten können. Das setzt voraus, dass diese Phänomene sozusagen erinnert werden können. Also beispielsweise ich als narzisstischer Mensch erinnere mich an Situationen und ja, bilde darüber so einen Durchschnitt und kreuze dann auf einem Fragebogen zum Beispiel an, ich stehe gerne im Mittelpunkt, auf einer Skala von 1 gar nicht bis 5 sehr. Und wenn ich eben schon eine narzisstische Tendenz habe, dann kreuze ich eben die 4 an. Das mache ich natürlich nicht mit einer einzelnen Frage. Wir hatten ja sozusagen in der Psychodynamik oder in der Therapie haben wir ja N=1, also eine Person, die da sozusagen betrachtet wird. In der empirischen Persönlichkeitspsychologie würde man sozusagen ganz viele Fragen verwenden, die alle auf Narzissmus einzahlen und auch recht verschieden sind. Und wir würden viele, viele Menschen nehmen. Also nicht eine Person, sondern meinetwegen 200, 300 oder sogar 1000 Personen. Und dann würde man da sozusagen Korrelationen berechnen oder Zusammenhänge auf gut Deutsch zwischen, was hat die Person im Narzissmus-Fragebogen angekreuzt, und wir gucken uns ein sogenanntes Kriterium an, zum Beispiel die Beziehungsqualität, zum Beispiel die Führungsmotivation. Und wenn wir da sozusagen statistische Zusammenhänge finden, dann extrapolieren wir auch. Wir sagen nämlich, das, was ich hier bei meinen 500 Leuten gefunden habe, das gilt für, in Anführungsstrichen, alle Menschen. Wenn sie besonders narzisstisch sind, zum Beispiel eine hohe Führungsmotivation haben oder eine schlechte Beziehungsqualität. Also die empirische Psychologie hat sozusagen den Anspruch, das Phänomen, was wenig greifbar ist, durch die Messbarmachung im Fragebogen zum Beispiel oder durch Beobachtung, dass durch andere beobachten zum Beispiel den Narzissten im Café und machen irgendwie da ihre Kreuze, dass darüber eine Aussage über das Phänomen getroffen werden kann.
Okay, also ich hoffe, es ist jetzt angekommen. Also die Erklärung war ein bisschen länger, als ich gedacht habe. Und ich glaube, es wird auch ein längerer Podcast, wie ich jetzt merke. Aber ich fand das jetzt wichtig, diese Unterschiede mal zu klären. Bevor wir jetzt zu den Verhaltensweisen kommen von Narzissten, also oder Narzisste, wie wollt ihr es? Narzisstischen Persönlichkeiten, Narzissten, Narzillas. Was passiert da? Also, ihr habt viele Fallbeispiele. Das Beispiel, das bei mir emotional meinen Blutdruck erhöht hat, das war das von dem Trainer im Führungskontext, der so, die Leute manipuliert hat, jetzt mal kurz ausgedrückt. Ich weiß nicht, ob ihr euch an das Beispiel erinnert, ist relativ weit hinten. Was ist da passiert? Also dieser Trainer war, meine ich, auch im Führungskontext, der wird engagiert und da sitzen Menschen und die haben irgendwie auch so ein komisches Gefühl. Also ich finde, an diesem Beispiel sieht man sowohl, was ein Narzisst macht, als auch was auf der anderen Seite passiert, als auch, dass Organisationen manchmal die falschen Leute einsetzen.
Ja, ja. Das war, also wir schildern ja so ein Beispiel, ist ein sogenannter Kompositfall. Also wir haben verschiedene Aspekte von uns bekannten, tatsächlich realen Fällen, da reingetan und die so ein bisschen gemischt und unkenntlich gemacht. Aber im Wesen, im Kern ist das, was wir in der Realität haben und nicht nur einmal. Das ist die Geschichte, dass eben eine Mitarbeiterin in einem Kurs ist, also in einem Coaching drin ist. Und dort lernt, nachdem sie ein Eklat erlebt in einer anderen Gruppe, also sie wird dann sozusagen nach dem Eklat gepampert und kommt in eine Weiterbildung und dort lernt sie, wie Manipulation funktioniert, ja, und lernt dann die harten Bälle zu spielen und das wird dann aber vor Ort auch durch den Trainer demonstriert und es wird eine Person aus dem Kreis vor allen Leuten manipuliert und in die Enge gedrängt und genötigt im Grunde genommen, dahin gequatscht und dahin emotional unter Druck gesetzt, dass sie Dinge tun muss, die sie eigentlich gar nicht tun will. Und das wird der teilnehmenden Person auch bewusst und es ist sehr unangenehm. Das fühlt sich wie eben Manipulation sich manchmal auch anfühlt, so fremdgesteuert und verändernd, war tief in sie hinein. Also es berührt einen moralischen Aspekt in ihr, den sie eigentlich gar nicht so mit dem Unternehmen auch in Verbindung brachte. Aber offensichtlich muss jede Führungskraft diesen Kurs belegen und in der Vorbereitung war das auch gar nicht klar. Es erscheint also nicht auf der Ankündigung, weder im Manuskript, im Handout, dass das so abgeht in diesem Kurs. Es sind also rein informelle Phänomene, die da passieren, also mündlich. Also es gibt dann auch letztlich keine echte Zeugenschaft über diese Veranstaltung, muss man ja auch noch sagen. Und es ist ja auch nicht jeder dann so empört, dass er dann gleich irgendwie Meldungen gibt, sondern die meisten schweigen darüber. Und was aber der Vorteil dieses Kurses war, und wie alles im Leben und jedes psychologische Phänomen hat Nachteile und Vorteile, ist hilfreich und hinderlich. Das Hilfreiche war, dass sie selber dann wirklich manipulieren konnte und dann sagte, das ist eine Waffe, die ich jetzt in der Hand habe. Ich kann da jetzt mit umgehen und ich weiß, wie das geht. Und das ist noch erschreckender eigentlich, nicht, dass wir also das dann auch noch lernen können. Ja, und dann konnte sie dann sich dann erleichtern im Gespräch mit jemandem wie mir und ist aber immer noch in diesem Unternehmen, weil wieso sollte sie es verlassen? Sie ist abhängig, ne? Sie ist finanziell abhängig.
Ja, das ist was mir auch häufiger begegnet, ne? So zweifelhafte Führungskräfteentwicklung, komische Assessments, seltsame Auswahlkriterien oder auch das Verhalten verlangt wird, was ihr zum Beispiel in diesen harten Bällen, Hardballs nennt das, glaube ich, ne? Genau, beschreibt. Vielleicht könnt ihr die nochmal so ein bisschen skizzieren. Was ist denn das? Es ist ein Hardball.
Hardball-Taktik ist eine Sammlung an sehr hart gespielten Manipulationen. Menschen unter Druck setzen, emotional unter Druck setzen. Indem man, Manipulation ist ja ein Riesengebiet. Ich glaube, wie viel haben wir gebracht? Wir haben, glaube ich, nur 10 davon gebracht. Aber eine Fülle, Menschen unter Druck zu setzen. Also Ansprüche zu stellen, überhöhte, überfordernde Ziele, vergiftete Gefallen oder solche impliziten Forderungen stellen, sozialen Druck aufbauen, die anderen machen es ja auch, oder ne, so Dynamiken ausnutzen, dass die den anderen letztlich in eine, und das ist das Ziel solcher bösartigen, manipulativen Spiele, den anderen in eine schwache psychische oder eine schlechte psychische Verfassung zu bringen, dass dann die Selbstbehauptungsstrategien sich eben, ja, mal ein Nein zu sagen, sich abzugrenzen, nochmal sich Zeit einzuräumen, drüber nachzudenken, sie zu spüren, wie geht's mir echt damit, dass das quasi gekappt wird. Ne? Es wird also durch Zeitdruck, durch künstliche Verknappung von Zeit oder künstliche Verknappung von Ressourcen, eben auch durch Erwartungshaltung, die Druck erzeugen und so weiter, durch Appelle, wird dann die Person in eine Lage gebracht, dass sie ungünstig für sich persönlich entscheidet, aber eben nicht das Risiko einzugehen, abgelehnt zu werden oder diskreditiert zu werden, das dann tut. Und ja, die Liste, Ramsi, vielleicht hast du ein paar konkrete Hardball, harte Bälle.
Ja. Also ich glaube, ein Klassiker ist ja dieses Schwarz-Weiß-Denken. Ne? Also das findet man ja auch oft in Unternehmen. Entweder etwas ist absolut innovativ und wichtig und toll, oder es ist wertlos und bringt überhaupt nichts. Ne? Das findet man ja irgendwie auch so, um Abteilungen gegeneinander auszuspielen. Oder das, was Pablo auch genannt hat, dieser Mehrheitsdruck. Ne? Also alle anderen sehen das auch so. Möchtest du jetzt wirklich die einzige Person sein, die davon abweicht? Und wer möchte da sozusagen auch als Abweichler dastehen? Oder wenn man jemanden eben unter Druck dazu zwingt, zu einem Sachverhalt zuzustimmen, obwohl man das nicht möchte, das ist ja auch so ein Klassiker. Also im Grunde, ich glaube, man kann es zusammenfassen unter Kommunikationsstrategien. Ja, deswegen findet man es ja auch oft so im Unternehmenskontext, um eine Person gegen ihren Willen zu einem Verhalten zu bewegen. Ja, so, und vielleicht noch eine Ergänzung, weil Manipulation klingt ja immer so negativ und dysfunktional, aber im Unternehmenskontext kann es auch wichtig sein, jemanden zu einer Entscheidung oder Verhaltensänderung zu bewegen. Also wenn man eine Führungskraft ist und ich habe irgendwie einen Veränderungsprozess vor mir und Teamleiter soll sein Team abbauen. Also welcher Teamleiter sagt dann, ja, das mache ich herzlich gerne und schmeiße jetzt hier drei Leute raus. Ja, das würde ja niemand machen. Und deswegen gibt es bestimmte Techniken, die dann, also ich glaube, es gibt eine ganze Klaviatur, wie man so eine Situation gestalten kann. Man kann ja auch Empathie äußern, die Vision aufzeigen, warum ist es wichtig, wenn wir uns verkleinern, weil wir dann effizienter sind und so weiter. Aber wenn man das nicht beherrscht oder keine Lust hat, bedient man sich eben oft einer Hardball-Technik und sagt dann, naja, also der Vorstand möchte das so und deswegen hast du jetzt eigentlich keine Wahl, als dein Team um die Hälfte zu reduzieren. Du bist jetzt übrigens der Einzige, der das so sieht. Alle anderen haben schon angefangen.
Das heißt, man kann in gewisser Weise auch von narzisstischen Techniken sprechen, die sich vielleicht von der Person auch verselbstständigen, also die sozusagen sich in so einem Unternehmen auch durchsetzen können.
Also wenn man es so nennt, dann hat es gleich einen negativen Touch. Also narzisstische Techniken, das klingt ja gleich so, ja, etwas Unangenehmes. Damit möchte man ja eigentlich gar nicht zu tun haben. Ich finde, es geht eher um, es sind Einflussnahmetechniken. Manipulativ ist auch wieder negativ behaftet, aber sozusagen das, was im Grunde ja Führung ausmacht, ist ja zielbezogene Einflussnahme. Ganz technisch neutral gesprochen. Und gewisse Techniken bestehen, um es auch umzusetzen, weil sonst würde man, also ein Unternehmen hat ja auch einen Unternehmenszweck. Es möchte im besten Fall Geld verdienen und deswegen, wenn man diesen Zweck raussetzt, ja, dann muss man eben gucken, wie erreiche ich diesen Zweck. Es gibt weichere Mittel, wie beispielsweise Vision aufzeigen, ne, transformational. Ich inspiriere Leute, das zu tun, was ich möchte. Und es gibt eben aber auch härtere Strategien, wie beispielsweise jetzt das, was wir genannt haben.
Ich würde ergänzen.
Glaube ich, der Aspekt, den wir noch ergänzen müssen bei einer Manipulation, die ja diesen dunkleren Aspekt hat. Also es geht da nicht um Denken, um einen gesunden oder einen notwendigen Schritt zu tun oder Wachstum zu ermöglichen, sondern von der dunklen Seite her definiert ist Manipulation ja immer etwas, das auch missbräuchlich ist. Also der Missbrauch, der sich ja dann auch anfühlt im Manipulierten, ist ja das, was sehr unangenehm ist, was also gegen innere Werte und Überzeugungen geht. Und ein gesunder, also ein wachstumsorientiertes Einflussnehmen ist ja insofern auch transparent, würde ich vermuten, weil der manipuliert, hat ja eine Hidden Agenda. Also der hat eine verdeckte Absicht, die dann nicht kommuniziert wird und die eben auch dieses zum Ziel hat, dass das Opfer, ne, also es ist dann Missbrauch, das Opfer in einen Zustand oder in eine Lage zu schicken, ne, also hin zu bewegen, auch aus eigenem Antrieb dann diese Person auszulösen, dass sie selbst diesen Weg auch geht, in den sie aber dann gerät und sich selber dabei ja schlecht, ungesund, benutzt fühlt. Ja, das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu unterscheiden. Die Manipulation ist eigentlich im schlechten Sinne ein Missbrauchshandeln und ist, was Ramsi meint, es ist natürlich ein Einflussnehmen, so wie alles missbraucht werden kann, kann eben auch etwas gebraucht werden, auch Hypnotherapie und Suggestionstechniken und Überzeugungstaktiken. Ja. Müssen ja nicht missbraucht werden und sind ja förderlich für gesundes Wachstum. Ja, das kann ja durchaus hilfreich sein.
Deshalb würde ich es, glaube ich, begrifflich unterscheiden. Also für mich ist Einfluss nehmen im Sinne von anderen zum Wohle der nächstgrößeren Einheit des Systems ist für mich was völlig anderes als Manipulation im Sinne von, das ist mein eigener Vorteil. Ne? Da muss ich immer an Buchten denken, dass heißt oder hieß wie schleichendes Gift. Also diese Manipulation kommt ja bei den Menschen auch an, die spüren das. Ne? Ich habe im Coaching auch solche Fälle, wo ja Menschen dann fragen, wie gehe ich denn damit um? Wie gehe ich denn damit um? Ich spüre das irgendwie. Das ist dieses Rauf und Runter. Das ist dieses Mal hochloben und dann mal klein machen. glaube ich, ein Muster ist. Da könnt ihr gleich nochmal was zu sagen, weil ich würde jetzt mal zu den Red Flags kommen. Also was sind denn eigentlich die roten Flaggen? Also was, wo geht's definitiv über die Grenze? Also Manipulation versus Einfluss. Also Manipulation, würde ich fast sagen, ist schon über der Grenze. Also was ist über der Grenze?
Eigentlich wollte ich nur sagen, dass der Spielplatz da sehr groß ist, also an roten Flaggen. Das ist, glaube ich, auch hier wieder der Kontext, macht die Musik im Unternehmen. Also wenn jetzt eine Führungskraft irgendwie eine Vision aufzeigt oder charismatisch auftritt, würde ich sagen, das ist jetzt kein Anzeichen für Narzissmus per se. Ich glaube, was man im Hinterkopf behalten sollte, ist diese Ego-Relevanz. Also verfolgt die Person das Ziel, weil sie ihr persönliches Ego stabilisieren oder erheben möchte über die anderen? Oder geht es wie im Sinne der transformationalen Führung? Also ich inspiriere andere Menschen, mir zu folgen, weil ich sage, es gibt ein höheres Gut in Anführungsstrichen. Ja, weil das Unternehmen, um jetzt das Abbauszenario wieder zu nehmen, wenn wir uns reduzieren und verschlanken, dann können wir effizienter arbeiten, dann können wir den Kunden besser bedienen, dann können wir den Markt besser erschließen. Das heißt, da wird quasi auch für die Mitarbeiterschaft das übergeordnete Ziel transparent gemacht und es geht weniger darum, dass die Führungskraft jetzt besser dasteht, weil sie ihren Bonus dann vielleicht bekommt, sondern dieses kollektive Gut ist im Fokus. Und ich finde, das ist so eine ganz einfache Orientierung zu gucken, geht es da jetzt der Person darum, sich selbst besser darzustellen in ihrem Sinne oder geht es darum, dass Unternehmen zu einem höheren Zweck, in Anführungsstrichen, durch meine Arbeit mein Zutun zu bewegen.
Wir sind noch bei den Verhaltensweisen, die jemand zeigt, der narzisstisch ist. Und ich möchte noch mal so Beispiele bringen, und zwar der Umgang mit Kritik an erster Stelle mal. Was zeigt sich im Umgang mit Kritik bei Narzissten möglicherweise anders als bei jemand, wir hatten anfangs dieses Stufenmodell, der nur in der Selbstfürsorge ist. Also wo liegt der Unterschied?
Kritik ist ja eine Einladung zum Nachdenken, zur Reflexion. Es gibt ja auch Kritik, die schmerzhaft sein kann, weil sie vielleicht etwas anspricht, was man übersieht. Aber es gibt natürlich auch hilfreiche Kritik, die sanft daherkommt. Ne? Ein gutes Feedback ist ja wunderbar, ne? Kann man ja auch einfordern. Wenn Kritik aber sehr sensitiv wahrgenommen wird, also wenn es diese Kritik-Sensitivität gibt, und das wäre ja ein typisches Merkmal bei narzisstischen Personen, dann ist man sehr, sehr empfindlich. Also man zeigt eher eine Überreaktion, eine unangemessene Überreaktion auf solche Rückmeldungen. Oder man wertet da noch in derselben Sekunde den Kritiker ab, und zwar als Gesamtperson. Also es geht dann meistens gar nicht mehr um den Sachverhalt, der kritisiert wird, sondern man dreht es dann auch um und sagt dem anderen, du spinnst, zum Beispiel als Kurzformel. Ja. Oder man ist dann auch noch komplizierter im Verhalten. Man wird sperrig, man zieht sich zurück, man entzieht sich dem Konflikt oder der Auseinandersetzung und der Klärung. Oder man rächt sich sogar, ne, wie so eine stille Vergeltung, man rächt sich dann so ganz klammheimlich, indem man dann sich ghostet und verschwindet und kein Geist wird und Ghosting, nicht mehr erreichbar wird. Ghosting, und man ist weg. Und wollte doch nur sagen, dass du die Spülmaschine falsch eingeräumt hast. Was ist los mit dir? Ne? So auch auf so Kleinstkritiken maximal allergisch reagieren. Und dadurch wird natürlich jedes Gespräch zum Minenfeld. Nicht? Also man kann sich, wie nähert man sich dann dieser Person? Das wird dann sehr schwierig.
Also macht man es gar nicht mehr. Ne? Es gibt ja diese Abwehrmechanismen, ich glaube nach Anna Freud, ne? Die Entwertung, Idealisierung. Entwertung spielt eine Rolle bei Narzissten, oder?
Ja, also das wäre diese Verkehrung, nicht? Also da werde ich jetzt kritisiert, weil ich die Spülmaschine im Office, also was ist jetzt typisch Business? Ich bin immer bei der Spülmaschine im Familienkontext. Aber wenn man vielleicht irgendwie die Sachen falsch bearbeitet hat oder falsch abgeheftet hat, dann wird eben diese Kritik nicht wohlwollend neutral aufgenommen, sondern wird mit dem Ohr des Beleidigtseins, der persönlichen Kränkung gehört. Und dann wertet man die andere Person ab. Und die Abwehr ist jetzt zunächst mal ein allgemein psychologisches Phänomen. Das ist eine sogenannte Strategie, wie komme ich mit unangenehmen Themen klar im Leben, in meinem Innenleben auch. Aber was du meinst, ist natürlich, dass der andere entwertet wird, also die Würde, ne, genommen wird ein Stück, um ihn damit quasi mundtot zu machen oder zum Schweigen zu bringen und unschädlich zu machen. Das ist natürlich was ganz anderes als ein guter Umgang miteinander. Ne? Es wird dann sehr schnell schwierig.
Das wieder wie ein Mist.
Ja, man kann sagen, man kann es als zum Beispiel, wir haben ich merke sofort, dass du wolltest mir nur in den Rücken fallen. Ne? Das fällt mir so ein. Du machst es ja nur, um mich zu demontieren. Oder ne, so, es wird plötzlich viel größer und bedrohlicher wahrgenommen und zurückgespielt und gar nicht hilfreich, ne, für den ganzen Klärungsprozess. Es geht ja eigentlich um Klärung und in der Therapie oder im Coaching müsste man ja dann klärungsorientiert rangehen. Und wenn man dann als Coach dann vor der narzisstischen Person dann sitzt und versucht, da irgendwie eine Kritik zu platzieren, was man ja dann irgendwie dann doch machen müsste, leidet man vielleicht dasselbe, nicht? Man wird als Coach dann in Frage gestellt, was ist man denn, was bist du denn für ein Coach? Hast du überhaupt Ahnung, weißt du überhaupt, wovon du sprichst? Und da gibt es eben die wunderbare Strategie als Schluckhilfe, also zunächst mit Lob und Anerkennung und Wohlwollen als beratende Person auf diesem Expertengespräch, ne? Dieser Moment, wo wir auf Augenhöhe dann mal sprechen, so, also diese narzisstische Person abzuholen in ihrer Grandiosität und ihr zu sagen, du bist so clever und so intelligent, ich meine, du hast es ja bis hier geschafft und ich habe ja aber gehört, dass einige meinen, dass du doch sehr wenig hörst, wenn man dir was zurückmeldet. Ist das so? Kann das sein? Also, oder so täusche ich mich vielleicht. Und dann lädt man sozusagen ganz sanft ein, diese Abwehr, ne, dass man als Coach oder Therapeut nicht abgewehrt wird, sondern dass man nur so dieser, ich frage ja nur, ne, so ganz zart da so steht und sagt, sind ja gar nicht meine Worte oder ich habe nur gehört. Und dann hört der andere zu, weil es geht am kritischen, ne, das ist ja auch das kritische Abwehren, am kritischen Bewusstsein vorbei, hat so ein bisschen was Hypnotherapeutisches, so beiläufig das zu streuen. Aber das ist eine Strategie. Also man muss da sehr behutsam sein. Es ist aber auch schwierig und das machen dann nur Menschen, die dafür Geld bekommen. Also freiwillig würde man das wahrscheinlich nicht tun.
Ja, ich erinnere mich, dass ich tatsächlich mal bei Rainer Sachse in so einer Schulung saß. Und
ja, da
waren sehr viele Therapeuten, über 100. Und da waren ganz viele, die gesagt haben, mit Narzissten würde ich niemals, wie kann man diese Menschen, wie kann man die, da dachte ich, hey Leute, ihr seid Therapeuten.
Ja, nee, mag nicht jeder. Also deshalb, es ist schwierig, ja.
Es wird ja auch Kraft, ja. Es kostet ja auch Kraft, also das darf man ja
Kraft,
auch nicht,
ne?
man stellt das immer so einfach dar, aber es ist ja schon auch eine Investition in eine Beziehung letzten Endes. Mhm. Vielleicht noch in Ergänzung um so ein Erklärungsmodell. Ich finde es immer hilfreich zu verstehen, warum passiert das eigentlich. Aber und Rainer Sachse ist ja auch schon gefallen. Es liegt ja an den Beziehungsschemata, die narzisstische Personen haben. Ne? Also Kritik zu bekommen bedeutet ja oder bewahrheitet eigentlich für sie das Beziehungsschema, dass man abgewertet wird. Ne? Das heißt, sie denken oder haben verinnerlicht, dass sie prinzipiell, wenn sie mit anderen Menschen zusammenarbeiten oder auf sie treffen, eine Abwertung zu befürchten haben. Und deswegen haben sie ja sozusagen eine innere, so ein Seismograf, der die ganze Zeit guckt, na, wann passiert das denn endlich? Und da ist eben so eine Kritik immer etwas, was auf der Beziehungsebene bewertet wird und weniger auf der Sachebene. Also wenn ich sage, den Report hättest du mir gestern vielleicht ein bisschen früher schicken können, das wird dann nicht ausgelegt im Sinne von, es hätte mir wirklich geholfen, wenn ich den ein paar Stunden früher bekommen hätte, weil ich wollte da auch noch dran arbeiten. Sondern hier sozusagen, du hast diese Beziehung irgendwie nicht richtig beachtet. Was soll das überhaupt so?
Wer sich jetzt fragt, wer ist Rainer Sachse, in den Shownotes mache ich auch noch mal ein paar Links, unter anderem zu fortführenden weiterführender Literatur, mein Gott. Und natürlich andere Quellen. Ich möchte jetzt in einen anderen Block leiten, und zwar zu der Frage der eigenen narzisstischen Anteile. Führungskräfte, die jetzt zuhören oder diejenigen, die Führungskräften zu tun haben, die fragen sich möglicherweise, bin ich denn selbst ein Narzisst? Und wir hatten ja schon mal diese 5 Stufen. Aber ich möchte jetzt noch mal ein bisschen weitergehen in diese Fragestellung. Also, was sind eigentlich meine eigenen narzisstischen Anteile und wie kann ich damit arbeiten, die loswerden oder moderieren, oder was muss ich mit denen überhaupt machen, wenn ich jetzt merke, ich habe ein bisschen mehr?
Ja, das hängt davon ab. Das hängt davon ab, wie sehr stören diese Eigenschaften, wie sehr stören sie die anderen und wie sehr stören sie mich selbst. Also es ist ein interaktionales Problem, was dann entsteht, und ein subjektives, innerpsychologisches. Also leide ich daran, dass ich nicht so erfolgreich bin, wie ich selbst mein Ich-Ideal sehe, also meine Ansprüche und Erwartungen werden dauernd frustriert an der Realität, auch an den unternehmerischen Dingen, die da passieren, an den Zielen, die nicht erreicht werden. Ist also mein Leiden frustriert, weil ich so sensibel bin, meine Ansprüche? Und ist das, nehme ich das sehr persönlich? Da haben wir auch die Vermischung wieder, die Sach- und persönliche Ebene. Und dann wird diese Person vielleicht irgendwann in einem, ja, in einer Verbitterung oder Frustration, Depression enden, und dann kommt sie vielleicht auf den Gedanken, ein Gespräch mit jemandem zu suchen, der Experte ist auf dem Gebiet. Das ist mehr so eine innere, so Innenschau, was aber vielleicht in Unternehmen und in Gruppen viel eher sichtbarer ist, ist diese interaktionale Ebene, die, wenn man anfängt zu stören, weil man eben zu opportunistisch, zu kritiksensitiv ist, ja, zum Beispiel. Oder es immer nur um einen selbst geht oder die anderen nicht unterstützt und so. Und wenn diese Dinge zunehmen, und da kommen wir auch schon vielleicht so ein bisschen in die Pathologie, also wenn das Verhalten unflexibel ist, also immer wieder passiert, egal wie viel Korrektur man hört aus dem Umfeld oder wie sehr die anderen sich auch beschweren oder auch das Unternehmen oder die Gruppe verlassen wegen dieser Person. Also wenn das immer mehr zunimmt oder und unflexibel in der einen Person bleibt, oder wenn dieses extrem stark ausgeprägt ist, also nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich deutlich, und diese zum Leiden führen in der Gruppe. Ja? Also wenn Menschen wirklich deswegen krank werden, weil die Führungskraft Dinge tut und entscheidet, die andere so sehr trifft und verletzt, dass sie dann arbeitsunfähig werden, dann sollte man sich auf jeden Fall fragen, was ist hier los, und ein Muster erkennen kann man sehr schnell, wenn man sich wirklich damit sinnig beschäftigt. Ja? Also bewusst darauf achtet, sind diese Phänomene messbar? Also ist es zutreffend, dass die Person opportunistisch, kritiksensitiv, paranoid, nur um sich selbst kreisend ist, andere nicht unterstützt, nur seine Themen unterstützt und so weiter. Und dann kann man das zur Sprache bringen, ne?
Du hast jetzt das Modell eingeführt, da gehe ich gleich nochmal drauf. Vielleicht vorher nochmal zu der Frage, was passiert dann in mir? Ich habe viele Jahre auch Outplacement gemacht, also Abbaumaßnahmen im größeren Stil, dann oft auch höhere Führungskräfte. Und wenn die dann alles verlieren, ne, wenn die ihre Identität verlieren, wenn die ihre, damals gab es noch Visitenkarten, die sind, glaube ich, heute gar nicht mehr üblich, weiß ich nicht.
Zu riskant.
Riskant möglicherweise, dann fallen die ja auch in so ein tiefes Loch, ne? Und dann ist es ja möglicherweise so, dass solche Themen plötzlich aufploppen und daraus der Wunsch entstehen könnte, dass man an sich arbeiten möchte. So, Hypothese.
Ja, das beschreiben wir, genau. Also wir beschreiben ja in dem Buch auch so typische Zuweisungsdynamiken, wie man sie auch im Coaching kennt. Und in der Regel ist es so, dass die Leute ja nicht kommen und sagen, ich bin narzisstisch oder ich habe Narzissmus sogar.
Sagen die nicht.
Sogar ein bisschen zu. Also bei mir zumindest in der Praxis nimmst du ein bisschen zu, dass die Leute sich so bewerben quasi oder anmelden, ja.
Beziehungsweise durch die Omnipräsenz auch. Mhm. Das ist ja so, wie wenn man zum Hausarzt geht und sagt, ich glaube, ich habe, weiß ich nicht, Magenkrebs oder Schilddrüsenüberfunktion, genau. aber in der Regel, so wie du Svenja sagst, sind es ja oft Momente von innerer Leere beispielsweise, weil man nach sehr vielen Jahren, wo man extrem viel Zeit in die Karriere investiert hat, dann plötzlich irgendwie vor dem Nichts steht. Und Wir hatten das ja, glaube ich, oder das hatte sogar Mitya Back gesagt, ne? Narzissten investieren ja sehr viel in das Vorankommen und weniger in das Zurechtkommen mit anderen. So, und das
Voran
läuft,
und Zurechtkommen, ja.
Genau, ja. Das kann gut laufen, wenn ich sozusagen meine Vorstandsposition erreicht habe und dann sozusagen auf der obersten Position, die man haben wollte, auch erfolgreich bin. Das funktioniert ja auch oft. Aber wenn man das dann nicht geschafft hat oder irgendetwas passiert, was diesen Erfolg quasi zunichte macht, dann stellt man fest oder schaut zurück, was man eigentlich alles liegen lassen hat. Nämlich das Zurechtkommen mit anderen, Beziehung, Freundschaften und so weiter. Und das wissen wir ja auch aus der Psychologie. Beziehungen sind einer der wesentlichen Treiber der Lebenszufriedenheit. Es ist nicht immer nur das Geld. Und dann stehen die eben vor dem Nichts. Und dann kommen Einsamkeit, Isolation, Depression und so weiter. Also alle die ganze Palette und dann in der Therapie oder im Coaching. Und dann fängt man eben an zu graben, ja, und stellt genau fest, ach so, das könnte es auch sein. Hast du da schon mal dran gedacht?
Mir ist das wirklich häufig begegnet und das ist jetzt 25 Jahre her, ne? Und ich war damals nicht ausgebildet. Ich habe das Phänomen so gar nicht so einordnen können, ne? Das ist auch ein Grund, warum mich das so beschäftigt. Und ich glaube, dass das häufig passiert, wenn so gezwungene Umbrüche da sind und man plötzlich merkt, boah, ich habe weder Partner noch Job noch Identität, worauf ich gebaut habe, das ist weg.
Ja, man hat eben sehr lange was Besseres zu tun gehabt, nicht? Und das Bessere, ich glaube, das hat tatsächlich, wir zitieren jetzt sehr viel Mitya Back, aber was Besseres zu tun heißt eben auch, das andere zu vernachlässigen, nicht? Und dann ist das von dem anderen ist dann nichts mehr da, ne? Und das Bessere ist dann auch irgendwann weg und dann ist nichts mehr.
Wenn ich nun festgestellt habe, in mir ist so ein Anteil an Narzissmus, also wenn ich diesen Persönlichkeitsstil-Fragebogen von Herrn Sachse mache, kommt bei mir auch so ein bisschen histrionisch-narzisstisch raus, ne? Würde aber trotzdem nach diversen Checklisten und Einstufungen sagen, das trifft sonst nicht so stark auf mich zu. Weiß ich nicht, könnt ihr mir am Ende, wenn wir ausgeschaltet haben, was anderes sagen?
Wir wollten es dir nicht vorher sagen, erst am Ende.
Angenommen, das nun für mich festgestellt. Und ich will daran arbeiten. Was mache ich jetzt?
Das ist schon mal der Einstieg. Das ist es eigentlich. Also Bereitschaft, Erkenntnis und Neugierde und Bewusstsein langsam immer mehr zu bekommen. Das ist der Einstieg. Scham kann ein Hindernis sein. Aber diese Leerstelle zu erkennen ist schon, oder bereit zu sein dafür, das ist eigentlich schon fast die Hälfte. Und die zweite Hälfte der Miete ist, einzulassen auf so eine Begegnung mit so einem Experten und diese Beziehung zu erleben, dass diese Person beispielsweise nicht geht, nicht abbricht, nicht unangenehm in dem Sinne wird, dass sie einen herabwürdigt, sondern bleibt. Nicht? Man ist selbst als Betroffener dann unangenehm, großspurig. Also diese ganzen Qualitäten, die sind ja da. Die kann er ja nicht abstellen oder sie. Und trotz dieser unangenehmen Seite bleibt der Experte da, bleibt im Kontakt, ist interessiert, gestaltet die Beziehung durch Höhen und Tiefen und bleibt. Ja, das ist eigentlich das Wesentliche an einer guten Therapie, finde ich. Coaching, Ramsi, bleibt der Coach auch?
Es geht ja letzten Endes korrigierende Beziehungserfahrungen, wie man so schön sagt.
Ja,
und
genau.
Die kann man in der Therapie, aber auch im Coaching aus meiner Sicht erlangen. Und ich finde es auch noch hilfreich, also das, was Pablo gesagt hat, das ist ja genau das, was ganz häufig nicht passiert. Ja, also wir würden uns ja freuen, wenn die Leute diese Einsicht erlangen. Im Regelfall arbeitet man ja ganz viel auch, um diese Einsicht sozusagen herzustellen. Ich persönlich finde es auch hilfreich, dem Klienten zu vermitteln, dass es nicht darum geht, das wegzumachen in Anchen. Es ist ja ein Teil der Person. Und ich bin auch Fan von ressourcenorientierten Ansätzen. Das heißt, dieser Teil in dir hat auch gewisse Aspekte, die nicht ganz so schrecklich sind, hervorgebracht, nämlich, dass du vielleicht sehr weit gekommen bist in der einen Domäne. Und jetzt schauen wir mal, wieso es in der anderen Domäne geklappt hat. Und was ich noch wichtig finde, ist, das Wort fiel auch schon, sehr viel in die Klärung zu investieren. Ich finde, gerade im Coaching geht man sehr schnell auf die Verhaltensänderung. Nämlich, jetzt kommt die Checkliste oder jetzt kommt die Hausaufgabe und jetzt kommt das Post-it und jetzt versuch mal das hier. Aber eigentlich, die korrigierende Beziehungserfahrung kann nur entstehen, wenn ich sehr viel Zeit in die Klärung investiere und versuche zu ergründen, wieso passiert das eigentlich? Wieso hast du diese Glaubenssätze entwickelt? Was ist da unbewusst? Welche Motive treiben dich da eigentlich an? Worum geht es genau? Und nach der Klärung, wenn die Einsicht erfolgt ist, aha, ich mache das deswegen, ja, oder eigentlich versuche ich da mir etwas zu holen, was ich woanders finde, ne? Anerkennung, dass man dann guckt, okay, wie kannst du jetzt an deinem Verhalten ändern? Ne? Und gerade im Coaching oder in Unternehmen, in Führungskräftetrainings geht man ja eigentlich quasi von null auf Verhalten. Am besten in 3 Tagen.
Nur Verhalten? Und dann,
genau, alles an- ja. Ja, das ist eigentlich das große, das, was ich so schade finde, dass es eben fast immer verhaltensorientiert ist, aber gerade bei Narzissmus ist der Einstieg ein anderer, den man wählen müsste.
Ja, und ich glaube, man merkt es halt dann auf anderer Ebene. Ne? Sie bekommen ein Verhaltenstraining, können es aber gar nicht übersetzen, außer in irgendwelchen losen Begriffen, die sie dann irgendwie um sich werfen, aber ne, das Gegenüber spürt. Da ist keine Resonanz. Ne? Das habe ich so oft gehört. Und deswegen vielleicht nochmal an dich die Frage, wie müsste man eigentlich Führungskräfteentwicklung machen, damit solche Themen anders reifen könnten?
Ich glaube, man sollte viel mehr in die Selbsterfahrung investieren. Das ist ja etwas, was man im Therapeutischen ganz oft macht. Und deswegen freue ich mich auch über die fruchtbare Zusammenarbeit mit Pablo, weil wir beide sehr viel einander entdecken konnten.
Ja.
Man lässt ja sozusagen den Klienten einfach viel mehr sprechen. Das macht man in einem guten Coaching auch. Aber es geht viel ums Ausprobieren, viel um Situationen schildern, ohne direkt in eine Empfehlung zu verfallen oder in eine Beratung. Ich weiß, gutes Coaching macht das ja sowieso nicht, sondern geht fragenorientiert ran. Aber die Fragen müssen tatsächlich so gestaltet sein, dass eine Tiefenreflexion stattfinden kann und dass man sich nicht mit der erstbesten Antwort zufrieden gibt, sondern, das beschreiben wir auch so ein bisschen, dass man da das Erstbeste, was der Klient einem gibt, nochmal aufdröselt und drumherum noch weiter fragt. Ich habe da immer das Bild, so ein Wimmelbild im Kopf. Ja, man hat so eine Stelle gefunden, aber eigentlich muss man drumherum noch weiter gucken, was ist denn da noch und was ist hier noch und was ist da noch. Und das dauert natürlich länger. Ja, das ist so. Das ist nichts, was man eben an einem Wochenendseminar macht. Es beschäftigt die Person auch mehr. Also es kann dann am Anfang auch sich nicht so gut anfühlen, wie bei jedem oder fast jedem therapeutischen Prozess, dass da auch Unangenehmes hochkommt. Und das ist ja im Unternehmenskontext etwas, was vermittelt werden muss. Ne? Also bitte erwarte nicht, dass nach einem Wochenende die Person hier vollkommen verändert und freudestrahlend rausmarschiert.
Ich habe ja die Hypothese, dass Führungskräfte rausgehen sollten, weil ich glaube, dass sie im Unternehmen aufgrund von Wettbewerb und Konkurrenz diese tiefe Reflexion, die manchmal auch in der Gruppe sehr fruchtbar sein kann, nicht leisten können. Seht ihr das anders oder was würdet ihr dazu sagen? Also ich sage immer, geh raus. Also wenn du irgendeine Weiterbildung machst oder so, mach das nicht im Unternehmen, sondern geh woanders hin.
Ja, manchmal brauchen wir ja gar nicht so komplex oder tiefgreifend zu leben oder zu denken, wenn man erfolgreich sein will in einem Unternehmen. Also die Tendenz zur Regression ist ja erheblich, nicht? Also zum Rückentwicklung in eine unreifere, abhängige, Unverantwortung abgebende Position und man vertraut dann der Führungskraft. Aber das wäre potenziell auch bedrohlich, nicht? Es wäre ja wahnsinnig erschreckend und gefährlich für die eigene, vielleicht sogar Gemütlichkeit in der Komfortzone herauszufinden, dass man in einer regressiv abhängigen, unreifen Position schon seit 30 Jahren lebt. Und viele verlassen dann auch das Unternehmen nicht oder gehen eben auch nicht in externe Weiter- oder Fortbildung oder auch aus eigenem Antrieb nicht, weil sie diese, ja, weil es Angst macht, sich zu entwickeln. Es ist unbekanntes Terrain und da wäre halt zu empfehlen, dass die Führungskraft vielleicht dann doch inspirierend sein kann und so führt, dass eben diese Unsicherheiten zur Entwicklung genommen werden, dass also die Abteilung sich entwickelt, auch die Menschen darin. Also, dass es dann nicht nur darum geht, Rendite zu erreichen auf Kosten von Menschen oder Ressourcen, was ja letztlich doch unser Modell ist, in dem wir leben. Aber vielleicht kann man es ja so gestalten, dass es nicht so viel kaputt macht oder so viel Unreife auch produziert, nicht? Weil wir brauchen ja doch irgendwann reife Entscheidungen.
Also ja. Du bringst den Begriff der Reife nochmal rein. Ich dachte, ich kann ihn umschiffen. Ich glaube, jetzt müssen wir ihn nochmal ganz kurz definieren, weil Reife, das bringt so manche auf die Palme, wenn man dieses Wort Reife nennt. Und ich glaube, man muss kurz verstehen, was Reife ist, in dem Sinne, wie du den meinst.
So als Gegenteil zur Regression, zur kindlich abhängigen, unreflektierten Position des sich gemütlich einnistens und abhängig machend das andere entscheiden für einen. Nicht? Man delegiert Eigenverantwortung ab. Also unreifes Verhalten wäre vielleicht sogar zu kurz wie möglich. Ich habe so wenig Verantwortung wie möglich.
Wir haben jetzt sehr lange gesprochen und zweimal mindestens dieses Modell
drängt nicht.
Genau, und du, Pablo, hast es auch fast schon definiert, aber ich glaube, wir müssen es jetzt nochmal sauber machen. Also euer Modell, was ich sehr hilfreich finde, das von Persona ausgeht, vielleicht magst du das nochmal erklären, was das beinhaltet, weil es hat ja auch eine praktische Komponente.
Ja, also das UKB-BUB-Modell oder genau, landläufig sozusagen en passant, okay.
Ich konnte es nicht wiedergeben.
Okay, Bub. Ja, das kommt so ein bisschen aus dem Bayerischen, der Bube, der Junge, und weil ja Narzissmus tendenziell eher Männer betrifft, der Bube, und okay, jetzt setze ich dich auf den Topf, ne? So der kleine Appell, und das ist der Appell zum Mitnehmen, die Fünf-Finger-Regel OKBUP ist eben eine Schnellorientierung, die eben kompakt und auch tiefenscharf ist, um narzisstisches Verhalten und auch die Schattenthemen, die damit verbunden sind, aufzugreifen, ja, und zu benennen. Das ist ja wichtig. Und das kann jeder mitnehmen, so als im Gespräch, im Führungskräfte-Bewerbungsgespräch oder auch so am Stammtisch, um eben zu schauen, ist jemand eben narzisstisch schattig strukturiert?
Schattig.
Also es ist ein Akronym, also ein Kunstwort, was eben OKBUP meint. O ist Opportunismus, K ist Kritiksensitivität, B ist die Ego-Brille, U ist die selektive Unterstützung und P ist Paranoia. Und das können wir jetzt gleich noch weiter aufschlüsseln. Aber das wird die fünf Merkmale. Opportunistisches Verhalten, Kritiksensitivität, Ego-Brille, Unterstützung, Paranoia.
Magst du das, Ramsi, nochmal so mit ein, zwei Beispielen untermalen?
Ja, also im Prinzip kann man sich diese fünf Aspekte nehmen und gucken, ob man die in seinem Umfeld entdeckt. Also Opportunismus würde einfach bedeuten, nutzt jemand andere Menschen instrumentell beispielsweise, um Ziele zu erreichen. Ja, oder werden Beziehungen auch einfach um ihrer selbst willen geführt? Dann haben wir die Kritiksensitivität. Das hatten wir ja auch vorher schon ein bisschen als Beispiel. Wie empfindlich reagiert jemand auf Kritik? Wird die sofort quasi auf der Beziehungsebene beleuchtet oder auch als Sachkritik verstanden? Die Brille des Egos geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Das heißt, wird alles vor dem Filter des Ichs betrachtet oder nicht, ne? Also mit Blick auf alles hat irgendwie mit mir zu tun, ihr seid alle gegen mich und so weiter. Wobei das geht schon ein bisschen in Richtung Paranoia, aber dazu kommen wir noch. Genau. Dann kommt die Unterstützung, erfolgt die eben auch in Anführungsstrichen uneigennützig oder mache ich das strategisch, weil ich mir einen Vorteil daraus erhoffe. Und dann haben wir quasi die Paranoia zu guter Letzt. Das ist sozusagen so ein bisschen Man scannt die Umgebung und befürchtet eigentlich, dass Abwertung oder Kritik oder was auch immer eigentlich hinter jeder sozialen Interaktion lauert.
Der Appell. Hört hin, macht euch das bewusst.
Macht euch das bewusst. Genau, wir hatten ja vorher gesprochen und ihr hattet gesagt, eigentlich möchtet ihr keine Tipps geben. Aber ja. Im Grunde liegen da ja auch Tipps drin, oder?
Ja, Tipps. Also ich als Tiefenpsychologe und narratives Selbst kann gar keine Tipps insofern geben, wenn sie nicht individuell dann im Moment sich mir aufdrängen. Insofern, der einzige Tipp wäre natürlich unser Buch zu kaufen und sich mit dem zu beschäftigen, weil es ist Zeit, noch mehr Bewusstsein darüber zu erlangen, ohne zu urteilen, einfach nur das Phänomen zu betrachten und das Hilfreiche und Hinderliche daran zu sehen. Also insofern wären das schon drei Tipps.
Ramzi, hast du noch einen Tipp?
Ja, also vielleicht auch zur Einordnung, warum ich da auch so ein bisschen vorsichtig bin, weil eben der Eindruck entsteht, es ist alles auf der Verhaltensebene lösbar. 1, 2, 3, der Narzissmus ist vorbei. Und es geht.
Das hast du super getestet
gerade, ja. Sehr schön. Genau, ja. Im Wesentlichen, also ich glaube, der Tipp ist, dass man sich mit der Beziehung befassen sollte. Beziehung vor dem, in Anführungsstrichen vor dem Inhalt, ja. Also es geht weniger darum, den Narzissmus wegzumachen, sondern zu gucken, wie man die Beziehung gestalten kann. Und vielleicht noch ein weiterer Punkt für mich als Mensch, der sich mit den gehobenen Führungskräften besonders auseinandersetzt und die ihnen am Herzen liegen, dass es geht ja immer darum, wie viel Budget habe ich zur Verfügung, ne? Weil das ist ja nicht umsonst, in Anführungsstrichen, wenn man die individuell begleitet. Aber gerade gehobene Führungskräfte aus meiner Sicht sind eben die Zielgruppe, wo man eigentlich das meiste investieren sollte, weil die Hebelwirkung, den diese Menschen haben auf Organisationen, im Guten wie im Schlechten, der darf nicht unterschätzt werden. Und wir hatten auch das Thema Regression. Momentan sind ganz viele Unternehmen in einer Krise, in einem Umbruch. Und Umbrüche und Krisen sind eigentlich die Zündschnüre, die Katalysatoren für Regressionen, weil da sozusagen der Mensch in seinen Automatismus zurückfällt, sehen wir ja auch momentan. Und deswegen bedarf es jetzt besonders der Begleitung und vor allem, wenn Führungskräfte selbst sich in einer Transition befinden, weil sie zum Beispiel die nächste Führungsebene erreichen, wo ganz andere Logiken und Spielregeln vorherrschen mit Blick auf Mikrotaktiken und politische Spiele und so weiter. Das heißt, da sollte ein besonderes Augenmerk drauf gerichtet werden.
Kann ich nur unterstreichen, und zwar eure beiden Tipps, also den Buchtipp. Ich habe es gelesen und ich bin, wie manche wissen, echt unbestechlich. Ich finde dieses Buch gut. Das sage ich gar nicht so oft. Das ist meine ich total ehrlich, weil da sind gute Erklärungen drin. Es ist verbindend, wie gesagt. Es sind tolle Grafiken drin. Es sind auch schöne Akronyme, also das mit dem Bub ging mir nicht so leicht in den Kopf, aber trotzdem ist das, was dahinter steckt, sehr gut verständlich. Und was du sagst, Ramzi, kann ich auch unterstreichen. Depression in Krisenphasen, ja, also das erlebe ich derzeit auch. Und insofern lohnt es sich absolut, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ob man nun denkt, man ist selber narzisstisch oder man will auf die nächste Ebene oder man ist Mitarbeiter. Vielen Dank euch. Ich gebe euch nochmal ein Abschlusswort. Pablo, was möchtest du den Hörern und Hörerinnen noch sagen?
Ich bin immer dankbar und voller Demut, dass das Thema differenziert besprochen wird und auch reflektiert wird. Und dafür kann ich nur ermuntern, weiter mutig auch das in Begriffe zu fassen, also es auszudrücken. Und es zu riskieren und es zu wagen, darüber zu sprechen, über diese schwierige Seite, die wir haben, die aber auch hilfreiche Aspekte hat, die Hilfreichen in dieser Debatte nicht zu vergessen und zu verteufeln.
Sie?
Ich kann mich dem im Wesentlichen nur anschließen. Also auch hier mein Plädoyer, Narzissmus differenzierter zu betrachten. Und dabei hilft es eben, wie wir es ja auch getan haben, verschiedene Perspektiven einzunehmen, anstatt sich nur einer sozusagen zu verschreiben.
Dank. Vielen Dank euch beiden. Und danke für dieses Experiment, was ihr mir geschenkt habt. Zum ersten Mal durfte ich mit zwei Personen sprechen. Das habe ich noch nie gemacht. Vielen Dank.
Danke dir.
Vielen Dank.
Vielen Dank für dein Zuhören. Hast du schon abonniert? Folgst du mir schon? Wenn du mehr über mich und meine Projekte wissen willst, dann besuche doch meine Website www.svenja-hofert.de. Da findest du alle meine Angebote ganz zentral und übersichtlich. Ja, ich hoffe sehr, dass dieser Podcast dir gefallen hat. Schreib mir gerne deine Meinung, auch Ideen für neue Gesprächspartner, die irgendwie weiterdenken, denn das muss wirklich sein und die Wissenschaft und Praxis verbinden. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.